läuft schon morgen her.
Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, zur Episode 43, zu oder mit einem Blick auf Führung. Ja, Führung findet immer statt, wenn Menschen aufeinandertreffen. Häufig ist sie aber auch organisational verankert und definiert die Rolle von Führungskräften. Was heißt das aber genau? Wie findet Führung in Organisationen statt? Und dann auch noch modern oder nach Aspekten von neuem Arbeiten, New Work. Oh. Oder einfach mal gefragt, was ist eigentlich eine moderne Führungskraft? Darüber wollen wir heute reden mit Thorsten H. Thorsten, herzlich willkommen. Hallo Christian.
Hallo Frank, hallo Christian.
Hallo Thorsten, schön, dass du bei uns bist. Hallo Frank.
Ja, dann lasst uns doch gleich einchecken, oder? Klassischerweise mit unseren beiden liebsten Fragen. Wie geht's denn so heute? Und Thorsten, wenn du jetzt sagst, gut, dann rechne damit, dass ich nachfrage, was heißt denn dein gut heute? Das meinen wir ernst. Und vielleicht hast du uns möglicherweise einen ultimativen Gruß aus dem Gestern mitgebracht, also etwas, was für dich in der heutigen Welt möglicherweise keinen Platz mehr hat.
Also auf die erste Frage, nämlich wie geht's mir heute, würde ich natürlich spontan gut sagen, aber ich kann das auch gerne noch ein bisschen ausführen. Heute speziell war ein schöner Tag. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, einen Kollegen und Freund zu treffen, relativ kurzfristig zum Mittagstisch. Ich war, obwohl ich schon lange in Hamburg lebe, eigentlich immer in Hamburg und Umgebung, fast in Kampnagel. Das ist so eine Kulturstätte. Da gibt's einen lecker Mittagstisch und ist irgendwie eine ganz coole Atmosphäre. Und wir waren da kurzfristig und spontan hin, haben was gegessen, uns toll unterhalten, neue Eindrücke gesammelt. Das hat mir gefallen. Es sind manchmal so die kleinen Dinge des Lebens, die einen dann beglücken. Und das war so eine kleine Sache.
Aber schön. Ja, aber du hast drin gesessen heute noch, bei unserem Sturm hier heute?
Ja, wir hatten ein gutes Zeitfenster. Es hat gerade nicht gestürmt oder geregnet. Wir tun jetzt allerdings Hamburg gerade keinen Gefallen. Die ganze Zeit war es hier sonnig. Jetzt hat es 2 Tage geregnet und wir reden über Regen, ne? Aber wir saßen aus Sicherheitsgründen drin, ja.
Ja, siehst du, Regen habe ich vermieden. Der Sturm ist es.
Ach so, ja, dann habe ich es jetzt gespoilt.
Aber alles gut. Und ein Gruß aus dem Gestern, hast du einen mit dabei oder?
Gruß aus dem Gestern, was ich heute, also ich finde schön, echtes Erleben, geht aber heute immer noch, ne? Knüpft auch an mein Erlebnis heute Mittag, eben einfach kurzfristig mal zu sagen, wir kommen mal in echt zusammen, so richtig live und in Farbe. Man sitzt sich gegenüber und hat auch nicht 5-mal hin und her geplant, sondern geht einfach sich herkömmlich mal treffen und austauschen, ohne Agenda. Das finde ich schön. So der zwischenmenschliche Kontakt, das finde ich unheimlich wertvoll. Gab es gestern, gibt es auch heute, sollte man auch weiter bewahren und nicht komplett in die Digitalität abrutschen.
Ja, aber man merkt so, jetzt nach der Corona-Zeit kommt es auch zurück. Also man versucht immer mehr, dass man wieder sich auch trifft. Ich finde auch im Arbeitskontext, dass immer mehr auch wieder Zusammenkünfte geplant werden. Das ist sehr, sehr schön. Frank, wie geht's dir? Hast du einen Gruß aus dem Gestern dabei?
Also gehen tut's mir. Ich heiße Frank. Ich weiß, mit wem ich mich gerade treffe. Ich bin urlaubsreif. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Also ich bin tatsächlich in großer Vorfreude. Es geht wieder nach Frankreich. Ich muss das Brett jetzt langsam wiederfinden und dann geht's los. 2,5 Wochen und dann, sitze ich mal wieder einen Augenblick am Strand und freue mich wahnsinnig drauf. Nein, und ansonsten ist wahnsinnig viel los. Ich finde es total interessant, wie viel Unternehmen wirklich den Fokus auf gelingende Zusammenarbeit setzen. So, wenn ich darüber spreche, wie viel ich zu tun habe, ist das natürlich genau auch der Aspekt. Unternehmen beauftragen das und setzen viel dran. Es tun viel dafür, dass Menschen wieder gut zusammenarbeiten. Das macht mich natürlich irgendwie froh. Und in die Richtung geht auch so ein bisschen dieser kleine Gruß aus dem Gestern. Ich hatte vor 2 Tagen Coaching und da waren wir in so einer klassischen Command-and-Control-Geschichte unterwegs. Und das würde mich so ein bisschen auch in Bezug natürlich auf das, worüber wir möglicherweise heute noch mal reden. Das ist für mich so ein klassischer Gruß aus dem Gestern, Anordnungen, also nicht in Form von was soll passieren, sondern und das Wie bleibt frei, sondern so und nicht anders erwarte ich jetzt eine Ausführung. Und das grüßt so ein bisschen, und das hatte ich ehrlicherweise, verordne ich das sehr stark in dem Gestern, und in meiner modernen Arbeitswelt ist das manchmal überflüssig, nicht sinnvoll, nicht gelingende Zusammenarbeit. Lass es uns so benennen. Christian, wie ist es mit dir?
Ja, also es ist auch viel los, aber dann auch eher privat und natürlich arbeitsmäßig auch. Aber bisschen Freizeitstress, nachher wieder Alphorn spielen fahren. Aber da freue ich mich doch auch sehr, weil das immer die Momente sind, wo man runterkommen kann durch die Musik, durch dieses Zusammenspielen. Das finde ich total toll. Bin ja gerne in Vereinen, viel in Vereinen, und ich finde, da lernt man immer dieses Thema aufeinander hören, miteinander spielen, gerade beim Alphorn-Spielen. Man hat oft so Atempausen, wo man zusammen aussetzt, wieder einsetzt, und da einfach so diese nonverbale Kommunikation, dieses Miteinander irgendwie harmonieren, das finde ich total schön und total wichtig. Gruß aus dem Gestern habe ich tatsächlich heute bei der Arbeit fiel eine halbe Stunde das Internet aus. Das ist immer spannend, wenn das ganze Büro einfach in die Kaffeeküche wandert. Und dann merkt man einfach, wie jeder kurz da sitzt und sagt, was tue ich denn jetzt? Vor allem in einer Welt, wo langsam alles in die Cloud geladen wird, nichts mehr auf Laufwerken liegt, sondern alles irgendwie, ja, das Internet braucht, ist es schon spannend, was man dann da eigentlich macht. Das wäre so.
Ist es denn nicht aber trotzdem cool, in der Kaffeeküche dann hier die ganzen realen Menschen zu treffen? Aber
ja, die treffe ich ja auch so immer. Also da brauche ich jetzt keinen Stromausfall, also keinen Internetausfall für. Aber wir haben es anders genutzt. Wir hatten eine Schnupperpraktikantin und konnten sehr gut die Zeit nutzen und so ein bisschen uns drüber unterhalten, was eine Neunklässlerin gerade für Ideen hat, wo sie hin möchte. Und ich habe das bayerische Schulsystem. In Bayern heißt es ja nicht mehr Hauptschule, sondern Mittelschule. Und in Bayern heißt es ja nicht wie in Baden-Württemberg, dass man Werkrealschulabschluss machen kann in der 10. Klasse, sondern man kann einen M-Zweig machen. Man könnte aber auch ein Z1 und ein Z2 machen. Wo ich mir denke, wenn jemand aus einem anderen Land zu uns kommt und sagt, erklär mir das deutsche Schulsystem, ja dann Prost Mahlzeit. Ich beende aber jetzt die Diskussion, weil ich weiß, sonst steigst du gleich ein mit Frank. Aber das einfach noch abschließend, was man so alles lernt, wenn das Internet ausfällt, Schulsystem Bayern. Ganz interessant.
Ich würde jetzt aber vorschlagen. Ich stehe nicht statisch an, Christian.
Du hast ja, es richtig ich erkannt. Sehe es nicht.
Nein, aber lass uns Thorsten an Bord holen. Und richtig. Wir haben eben so schön gesagt, einen Blick auf Führung. Und ja, Thorsten, natürlich sind wir da so ein bisschen neugierig. Was bist du? Wer bist du? Und da haben wir auch drei Fragen irgendwie natürlich vorbereitet. Was hast du mal gelernt? Was machst du heute? Und was ist so dazwischen alles so passiert? Und ich weiß, Das ist eine Menge. Also vielleicht nimmst du ein paar Etappen.
Genau, um da hier den Rahmen nicht zu sprengen. Also wie alle bin ich mal zur Schule gegangen. Diese Karriere, die ich gar nicht so furchtbar genossen habe, endete 1991, habe ich Abitur gemacht, Norden von Hamburg. Damals gab es noch Wehrdienst oder Zivildienst. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe da meinen Wehrdienst geleistet und habe danach dann mit einem kurzen Abstecher in die Volkswirtschaftslehre, dann letztendlich aber meinen Weg in die BWL gefunden. Das war mein ursprünglicher Wunsch auch. Allerdings war diese nicht so großartige Schulkarriere ein Showstopper. Mir reichte nämlich mein Notenschnitt nicht, um direkt dahin zu gehen. Aber den Weg habe ich dann ja gefunden und habe dann nach dem Studium in diversen Stationen, auch verschiedenen Unternehmen, gearbeitet. Ja, das, wobei da wäre ich ja schon in der Rubrik, was hat sich dazwischen ereignet, ne? Aber was habe ich mal gelernt? Ich habe Abi gemacht, ich habe BWL studiert und ich glaube, es hieß Sicherungssoldat. Am Schluss kriegte man da ja irgendwie einen Zettel, dass man da auch was gelernt hat. Was mache ich heute? Heute bin ich Executive Coach und Management Berater. Ja. Das hat sich aus meinem, was ist dazwischen so passiert, entwickelt. Also ich habe angefangen mit einem Studium, ich habe dual studiert an der Fachhochschule. Das war ein Modell, wo du dann eben mit einem Betrieb zusammengearbeitet hast. Bei mir war das Philips,
speziell dann die Medizintechnik und habe dort dann auch nach dem Studium noch weitergearbeitet in verschiedenen Rollen, auch in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und unterschiedlichen sozusagen Arten von Funktionen bis hin zu ersten Führungsaufgaben. Habe dann Philips mal verlassen und bin zur Firma Olympus gegangen. Das ist auch ein Medizintechnikunternehmen. Da hatte ich die Gelegenheit, nach Hongkong zu gehen. Das fand ich unheimlich spannend. Wollte immer gerne mal in einer anderen Kultur nicht nur durch die Gegend reisen und Flughafen, Taxi, Meeting und wieder Retour, sondern wirklich auch vor Ort leben. Das war eine Chance, die mir da eröffnet wurde, habe ich wahrgenommen. Dann ein bisschen in Hongkong gelebt und gearbeitet für Olympus, kam dann zurück für dieselbe Unternehmung, war dann nochmal in einem amerikanischen Unternehmen aus dem Danaher-Konzern. Da ging es um Wassermesstechnik und habe dort in Deutschland und USA mich vornehmlich aufgehalten, um da die Tätigkeit zu machen. Das waren dann alles schon Führungsfunktionen im Grunde genommen. Bereits Ende Philips war ich in der Führung und habe dann fortan immer eben, wenn man es mal Bereiche oder sowas in der Richtung geleitet in verschiedenen Kulturen, hatte dann einmal eine Rückkehrerfunktion, eine quasi Interim-Step in between, weil ich nach Hamburg zurück wollte, wo meine Familie auch lebte und wir so eine doppelte Haushaltsführung hatten. Das war ein bisschen eine Challenge. Und war jetzt zuletzt bei der Firma Dräger, das ist auch wieder Medizintechnikhersteller, und habe da den Bereich für Beatmung und Neonatalmedizin geleitet. Mhm. Das in a nutshell. Was habe ich gelernt? Was mache ich heute? Wie bin ich dahin gekommen?
Spannend. Magst du mal diesen Begriff Executive Coach erklären für alle, die jetzt den Podcast hören und sagen, was?
Ja, das klingt erstmal gut, ne? Also Executive zu entschlüsseln bedeutet im Grunde genommen Führungskraft, Entscheider, jemand, der halt Rahmen gestaltet. Mhm. Zur Differenzierung wäre halt jetzt jemand, der das nicht kann, vielleicht typischerweise Berufseinsteiger oder Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Die würde ich nicht so sehr bei mir im Fokus sehen, sondern eben die erfahrenen Leute, wo ich dann auch auf Augenhöhe mit meinen Erfahrungen, die ich ja selber gesammelt habe, ein adäquater Gesprächspartner sein kann, dem du nicht erst erklären musst, wie funktioniert jetzt meine Erlebniswelt. Deswegen Executive, die Eingrenzung. Coach, das ist ein fast inflationärer Begriff. Ich tue mich dann immer schon jetzt ein bisschen schwer, den zu nennen, weil Coach ist ja nun gar nicht geschützt. Das kann jeder sich nennen, zu jeder Zeit. Mir geht es an der Stelle darum, auch als Sparringpartner, also einerseits als jemand, der den Kunden, den Coachee, würde man dann ja sagen, zur Verfügung steht, um auch für sich selber zu erkennen, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was ist die Herausforderung. Meine Erfahrung ist gerade so in dieser Gruppe der Executives, ist ja häufig auch ein Thema, wo man dann zum Beispiel sagt, ich will meine Wirksamkeit steigern, die steigere ich aber nicht alleine, sondern auch durch meine Organisation. Wie gestalte ich die Organisation, wie gestalte ich die Zusammenarbeit, solche Geschichten. Mhm. Und da kann es dann schnell aus dem reinen Coaching auch mal ins Sparring gehen. Vorausgesetzt, man möchte sparren mit mir. Man könnte es aber, weil ich halt die Erfahrung auch gesammelt habe. Also ich kann auch eine Meinung zu Sachen entwickeln. Ich würde sie allerdings nur zum Besten geben, wenn es auch gewünscht ist, nicht? Das ist also die Differenzierung zum Coachen. Und Beratung, würde ich sagen, ist dann noch ein Schritt weiter, wenn man eben wirklich aktiv auch in die Gestaltung mit einwirkt oder einen Teil davon einfach übernimmt. Also so dieser Dreiklang, ja. Und der wesentliche Punkt halt ist, deswegen ist dieses Executive für mich schon wichtig, weil als ich mal einen Coach gesucht hatte, fand ich es gar nicht einfach, so jemanden zu finden, wie ich ihn mir vorstellte. Handwerklich gut ausgebildet waren viele, gar keine Frage. Aber mir war irgendwie auch wichtig, bei mir war es, glaube ich, aber auch mehr ein Sparring-Coaching, wo ich gesagt habe, ich fände es schon super, wenn die Person so ein bisschen in der ähnlichen Gewichtsklasse antritt.
Lass uns mal zu dem Thema Führung jetzt die Überleitung finden. Welche Rolle nimmt denn dieses Thema Führung in deinen Coachings, in deiner Beratung ein? Ja.
Ich finde es ein ganz prominentes Thema, weil man führt ja irgendwie immer. Und Führung ist ja auch ein Prozess. Und im Grunde genommen ist es ja fast, wenn du, egal aus welcher Ecke du kommst, Führung ist irgendwie immer mit dabei. Wenn du sagst, ich möchte eine Organisation entwickeln, naja, eine Organisation ist ja letztendlich nur im Zweifelsfall auch erstmal ein Schaubild, Das kann man aufmalen mit geraden Strichen und gedotteten Lines und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja immer eine Interaktion von Menschen, die dann als Gemeinschaft, als Organisation zusammen wirksam sind. Und da ist vieles dabei. Kommunikation, wie tauschen wir uns aus, haben wir ähnliche Werte. Und also dieses, was den Rahmen gibt, ist ja in meiner Wahrnehmung Führung. Führung ist nicht das, wo Frank am Anfang ja auch sagte, das war dieser Gruß aus dem Gestern, so ein Gruß, den man vielleicht gar nicht so richtig sich herwünscht. Also ich glaube nicht an Führung, dass man sagt, da ist jemand, der weiß alles am besten und immer wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, renne ich dahin und der sagt mir, wo es lang geht. Das, gerade das ist es nicht, zumindest keine moderne Führung. Und von daher ist so alles, was mit Zusammenarbeit, Kommunikation, gemeinsame Ziele erkennen, verfolgen, diskutieren, das ist ja alles schon Führung.
Wenn ich da einmal nachfragen darf, Thorsten, also einfach nochmal so auf deine, ja, du hast gesagt, du hast selbst viel Führungserfahrung gesammelt. Wenn ich dich als Führungskraft kennengelernt hätte, was hätte ich denn dann, wann für eine Person kennengelernt? Was zeichnet dich als, oder hat dich als Führungskraft denn ausgezeichnet? Was ist so, ja, ist es ein Führungsstil oder ist es eine Haltung? Wie würdest du es bezeichnen? Was hat dich da ausgezeichnet?
Ich nehme mich selber, oder das wurde dann auch zurückgespiegelt, als jemanden wahr, der kooperativ ist. Also ich bin sehr interessiert an dem, was andere Menschen denken, Erfahrungen, die andere gemacht haben. An der Stelle eben wertschätze das sehr, wenn Leute sich einbringen und mir idealerweise sogar, weil meistens sind ja die anderen die Fachleute, idealerweise mir sogar erklären, wie es funktioniert, so dass wir gemeinsam was gut hinbekommen. Also so dieses kooperativ Wertschätzende, das glaube ich prägt, ist schon ein prägendes Element für mich als Führungskraft. Dennoch bin ich auch klar, weil irgendwann muss man ja auch eine Klarheit herstellen, dass eben alle, die zusammen an einem Ziel arbeiten, sich auch darüber bewusst sind, was ist denn jetzt unser gemeinsames Ziel? Und wenn es mal irgendwo klemmt und es vielleicht kurz mal auch ein bisschen schwierig erscheint, ein Ziel zu erreichen, dann muss man aber da auch eine gewisse Klarheit, eine gewisse Stringenz an den Tag legen können und Sicherheit auch anbieten, zu sagen, das ist trotzdem ist der richtige Weg, solange wir nicht feststellen, dass es wirklich der falsche Weg ist. Mhm.
Du sprichst ja ganz viel mit Führungskräften, du erlebst die in deiner täglichen Arbeit. Was glaubst du, den Führungsstil, den du da beschrieben hast, ist das so der Führende gerade oder was für unterschiedliche Führungsstile erlebst du im Moment? Oder verändert sich da vielleicht auch gerade was?
Ich glaube schon, dass sich was verändert. Ich hoffe das auch, dass sich das weiter verändert. Ich erlebe durchaus beide Extreme. Es gibt eben schon so dieses Oldschool-Führen, wo man den Eindruck hat, der beste Entwickler muss Entwicklungsleiter werden oder der beste Produktmanager wird dann der Leiter des Produktmanagements. Ja. Das halte ich eigentlich, wenn ich mich da jetzt digital aufstellen müsste, würde ich sagen, dann ist das falsch. Mhm. Weil zu führen ist ein Handwerk für sich selber. Und es gibt Leute, die sind unheimlich gut in dem, was sie tun, aber es zieht sie gar nicht so sehr in dieses doch eher menschenorientierte und empathische und soziale Miteinander des Führens. Nicht? Also von daher diese Oldschool-Klarheit, der Beste in seinem Fach wird die Führungskraft des Faches, das halte ich komplett für falsch. Es gibt auch ja Leute, die vertreten die Meinung, es braucht gar keine Führung mehr. Mhm. Tue ich mir auch ein bisschen schwer mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Führung viel weicher definiert, dass man, wenn es die richtige Mannschaft am Start ist, die damit arbeiten können, die verstehen, wo geht die Reise hin und sich damit identifizieren, dass sich dann Gruppen wirklich selbst steuern, dass man eigentlich sich nur gelegentlich mal ein bisschen abstimmt, da sind die Führungsimpulse minimal. Das ist natürlich ein toller Zustand, wenn man es schafft, da hinzukommen, ne, dass da alle wirklich so aligned sind, trotz unterschiedlicher inhaltlicher Beiträge, die jeder Einzelne dann bringt, dass dann so richtig eine tolle Performance wird. Ich habe den Eindruck, die Wahrheit, und da, wo befinden wir uns halt jetzt, die liegt da so irgendwo in der Mitte. Idealerweise schon auf dem Weg, dass aber alle, das wäre so mein Idealzustand, dass wirklich alle verstehen, was verfolgen wir für ein Ziel, warum ist das sinnvoll, ne? Also auch zu erkennen, dass das einen Grund hat, warum man das tut, finde ich wichtig, sonst kann es auch schnell dazu führen, dass man auch Leute abhängt, wenn die denken, warum soll ich das tun? Ja, also wenn dann die Antwort ist, weil der Chef das gesagt hat, dann ist natürlich eine Katastrophe. Also dieser Weg des Miteinanders, aber es gibt natürlich auch Leute, und dann sind wir so bei situativer Führung, die erwarten schon konkretere Rahmenbedingungen. Mhm. Da reicht es nicht, visionär zu entwickeln, wo wollen wir hin, und dann hoffen, dass alle das alleine erkennen. Hängt ja auch immer von den Möglichkeiten ab und von dem Rahmen, den jeder für sich so erschließen kann. Also von daher, glaube ich, muss man da auch als Führungskraft reinfühlen und merken, wer möchte jetzt Führung? Mhm. Und es gibt Menschen, die möchten die, vielleicht auch ein bisschen differenzierter, und denen tust du ja dann ja gar keinen Gefallen, wenn du sagst, du mach, wie du denkst, ne? Die haben total alleingelassen. Hilfst du denen auch nicht. Also
Hast du so in deiner Vergangenheit oder vielleicht jetzt in deiner Arbeit, siehst du auch manchmal, wo du merkst, so Situationen, da macht Führung was kaputt? Also da kann Führung irgendwie eine Kultur in Anführungsstrichen beschädigen oder krank machen?
Ja, ich finde, ganz elementar für Führung ist Vertrauen. Mhm. Und wenn das mit dem Vertrauen nicht klappt, die Leute sich aber trotzdem versuchen einzufügen, weil sie gerne ihren Job erhalten wollen und irgendwie auch Spaß eigentlich haben an dem, was sie tun, aber zum Beispiel Angst haben vor Führungskräften, die sich zu wenig nahbar geben und die vielleicht auch keine zweite Meinung neben der eigenen zulassen, die dann schlimmstenfalls so tun, als wären sie interessiert, und dann die Mitarbeiter so lange raten lassen, bis sie die richtige Lösung gefunden haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das sind so Gefühlswelten, wo dann Leute schon abschalten und für sich irgendwie einen Ausweg suchen. Der konsequenteste Ausweg wäre zu sagen, es gefällt mir nicht, ich gehe halt. Mhm. Ne? Und das heißt ja an der Stelle dann häufig wirklich, dass Leute verlassen ja Unternehmen auch gar nicht so sehr wegen der Aufgabe oder so, sondern häufig wegen der Führungskraft. Mhm. Das ist ja, sagt man ja gerne. Ich glaube, da ist auch was dran. Ob es die Führungskraft immer direkt ist oder der Rahmen, den die Führungskraft steckt, kann man dann noch diskutieren. Aber umgekehrt gibt es ja auch Leute, die gerne für bestimmte Menschen arbeiten oder mit Menschen zusammenarbeiten, weil die eben so gewertschätzt werden und so sich auch entfalten und entwickeln können. Ne? Genug. Also kaputt machen, glaube ich, durch Misstrauen ist so, oder durch mangelndes Vertrauen ist, glaube ich, das Schlimmste. Nicht? Und dann alternativ zum Weggehen kannst du natürlich sagen, okay, ich mache halt einfach, was der sagt. Wenn er nichts macht, dann mache ich aber auch nichts. Und das ist natürlich auch eine komplette Wirkungslosigkeit oder Einschränkung dessen, was der Mensch eigentlich leisten könnte, dabei glücklich sein könnte und zufrieden. Stattdessen geht er hin und rechtfertigt sein Gehalt durch 8 Stunden Anwesenheit. Also das ist ja nichts.
Ja, das ist das, was du meintest, Christian, so mit einer Kultur des Zerstörens. Als Führung, wenn das im Ergebnis dabei rauskommt, ja, dann hat Kultur, Engagement und auch Nachhaltigkeit natürlich irgendwie nicht zugelassen. Mhm. Aber wenn ich da mal hinhöre, genauer bei dir, dann hat das wahnsinnig viel mit Menschen zu tun. Vertrauen hast du eben genannt und auch einfühlen in bestimmte Dinge. Nun warst du auch Führungskraft im Ausland und hast gesagt, in Hongkong, in den USA, und das in einer anderen Kultur. Sind das nicht nochmal ganz andere Herausforderungen, dann da als Führungskraft auch zu wirken?
Das stimmt. Also das ist schon eine Challenge. Da kann man auch viel falsch machen. Habe ich bestimmt auch. Hoffentlich nicht allzu viel. Oder wenn man es schnell merkt, kann man ja noch zumindest beim zweiten Mal besser machen. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal Asien anschaue, das war jetzt ein japanisches Unternehmen in China oder in Hongkong, vielfach dann in China unterwegs, da ist die Erwartungshaltung gegen eine Führungskraft gegenüber einer Führungskraft anders, als wir sie hier in Deutschland erleben würden. Denn also wenn ich hier sage, ich möchte auf Augenhöhe und widerspreche mir bitte, wenn du anderer Meinung bist und äußere deine Meinung und stell meine Idee in Frage und so, das ist ja das, da ermutige ich ja hierzulande, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so sich aufzustellen, weil wir besser werden als Mannschaft. Mhm. Das habe ich dort erfahren, da habe ich einen Fehler gemacht. Das habe ich nämlich am Anfang auch mal im Team gesagt, so in einzelnen so Welcome-Gesprächen, habe gesagt, Strahl hier auf Augenhöhe und wir könnten gemeinsam und kritisiert mich ruhig und so. Und das passt zu deren Vorstellung von Führung so gar nicht. Da ist also doch, das ist ein bisschen mehr Oldschool gewesen. Die hatten schon also eine relativ klare Richtung, aber auch durchaus Ansagen oder sowas mal erwartet. Mhm. Das habe wiederum ich im ersten Moment nicht erwartet und dann den Mittelweg da zu finden, das war schon ein bisschen schwierig. Also da hätte mir zum Beispiel geholfen, wenn ich ein Local oder ein Expert, der da schon länger ist, irgendwie an der Seite gehabt hätte, den du ab und zu mal triffst und sagst, Mensch, heute ist mir was Komisches passiert. Ich habe den Leuten gesagt, die sollen mich ruhig kritisieren und die wurden ganz schweigsam und machten nur so Zuhörgeräusche, die ich nicht zuordnen konnte. Mhm. Dann hätte der mir in dem Moment erklärt, du, das vielleicht so idealerweise, bevor ich da an den Start gehe, hätte er mir gesagt, nee, musst du ein bisschen mehr ein bisschen mehr Oldschool, ein bisschen mehr Klarheit, Chef, die wollen eher so eine väterliche, direktivere Ansprache. Das kann sich dann über das Vertrauen und über die Zusammenarbeit mit der Zeit wandelte sich das dann. Aber für einen Startpunkt war das halt komplett anders, als man das hierzulande machen würde. Das war schon spannend. Also, und USA ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack. Das klappt immerhin mit der Sprache. Also ich spreche kein Chinesisch. Das war für uns alle eine Fremdsprache. Und für die Lokalen mehr Herausforderung vielleicht als für mich. Das war dann schon okay. In den USA hast du natürlich einen Muttersprachler plus mich. Musst du dann eben gucken, dass du da auch diese tendenziell sehr wohlwollende, zugewandte Art, die aber auch so ein bisschen alles ist awesome, ne, und ja, great. Genau. Dann findest du morgens selbstständig den Weg zum Schreibtisch und es war auch schon awesome. Das will ich jetzt hier nicht so feiern, ne, aber das ist halt einfach eine andere Einstellung zu vielen. Das finde ich sehr angenehm durchaus. Das ist ja eine sehr freundliche Grundhaltung. Ist aber ja immer nicht, ist ja nicht wörtlich zu übersetzen. Mhm. Und auch die, ich nenne es manchmal so ein bisschen diese Yes-Sir-Mentalität, die ist auch anders als hier. Also dort den Widerspruch herauszukitzeln, da musst du auch explizit ansprechen oder das versuchen zu entwickeln. Aber es ist alles möglich. Und deswegen, da ist man dann aber auch doch wieder beim Mensch und beim Interagieren und spüre ich auch irgendwie die Signale, wenn gerade was klemmt. Mhm. Das ist dann der, glaube ich, ein ganz gutes Tool für erfolgreiche Führung. So ein bisschen die Situation nicht nur zu erleben, sondern auch vielleicht in der Retro mal zu bewerten und reinzuspüren. Und wenn man dann Vertraute hat oder so, die man dann nochmal zu Situationen befragen kann, ohne dass es dann unangenehm wird, im großen Rahmen stattfindet, hilft das auch. Dann kann man ja auch ständig dazulernen.
Ja. Ist es aber vielleicht nicht so, dass jetzt mal unabhängig von in ein anderes Land fliegen oder in eine andere Kultur, dass man ja grundsätzlich, wenn man in eine neue Organisation, in eine neue Struktur reingeht, sich erstmal anschauen muss, wie ist da überhaupt die Kultur, wie kann ich überhaupt da mit meiner Art der Führung, wie komme ich da überhaupt an? Mhm. Also was empfiehlst du vielleicht Führungskräften, wenn man in eine neue Organisation eintritt? Kann man einfach sagen, hey, ich führe so, wie ich immer geführt habe? Oder meinst du, na, vielleicht erstmal reinhören und schauen, wie muss ich vielleicht meine Führung anpassen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte und gute Frage. Ich glaube, das ist wie in einem fremden Land. Mhm. Im Endeffekt muss es ja jeder für sich entscheiden, wie er oder sie das angeht. Aber Unternehmen sind ja immer soziale Gebilde, mhm, und haben eine Kultur. Und diese Kultur, das, wie arbeiten wir miteinander, kommunizieren wir, welche Werte teilen wir und so weiter. Das ist ja nichts, was man verordnet, weil man ein Poster im Fahrstuhl aufhängt, ich überlegt habe, wir hatten jetzt hier einen dufte Kulturworkshop, ne? Das gesamte Leadership-Team hat das gemacht und jetzt wissen wir, wie es geht. Poster wird aufgehängt, check, Kultur am Bauch. Sondern das entwickelt sich ja über Jahrzehnte und wird gelebt. Und von daher finde ich es dann, wenn man sich das so mal verdeutlicht, doch angemessen als Neuling, als Neuzugänger in diese Kulturlandschaft, auch wenn man als Führungskraft ja schon zu denen zählt, die auch eine Richtung mit vorgeben sollten, da ist man dann ja angestellt, dann empfiehlt es sich schon rauszufinden, wie ticken die hier. Und zwar nicht, indem man auf dem Poster nachliest, sondern indem man mit vielen Menschen spricht und versucht, vertrauensvoll eben rauszufinden, wie läuft es hier. Es gibt ja auch immer inoffizielle Netzwerke, ich meine, das Organigramm anzuschauen, schadet am Anfang ja auch nicht, dann weiß man so ein bisschen, sich zu orientieren, aber das erzählt ja auch nur die halbe Geschichte. In Wirklichkeit gibt es dann ja auch noch viele über auch langen Zeitraum gewachsene Verflechtungen, Beziehungen im Unternehmen. Das kann man ja nirgendwo nachlesen, das muss man dann erfahren durch Gespräche und sich reinfühlen. Und von daher bin ich ein großer Freund davon, da nicht überhastet und irgendwie autoritär oder so, jetzt bin ich da, hört mal genau zu, ich erkläre euch, wie die Welt funktioniert, reinzustürzen. Da wird dann wahrscheinlich auf Abwehrreaktionen wiederum hervorrufen, sondern eben einfach hinzugehen und sich authentisch zu präsentieren, aber auch den anderen die Gelegenheit geben, sich im Austausch zu zeigen. Da finde ich immer ganz gut, auch so One-on-Ones. Also sich da vor 20 Leute zu stellen oder noch mehr und zu sagen, hat noch jemand Fragen und es hat keiner eine Frage. Dann sollte einen das zum einen nicht wundern, wenn man da als Neuling aufschlägt. Und zum anderen, glaube ich, berechtigt das nicht zu sagen, so, ich habe ja alle gefragt, hatte keiner was dagegen, jetzt machen wir es so. Also das, da bin ich eher auf der Seite der Neue, muss sich schon so ein bisschen reintasten in die bestehende Kultur. Dann ist er irgendwann qualifiziert, auch mal Impulse zu setzen.
Entschuldige, dass ich da einmal reingegangen bin, weil ich war gerade neugierig, weil ich noch einmal so, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr noch mal so ein bisschen auch, du hast ja die Seite gewechselt und bist ja Coach, wir haben jetzt gerade viel von dir sozusagen über deine Haltung auch noch mal als Führungskraft erfahren, aber wenn du jetzt einfach noch mal so auch als Coach guckst und du hast eben den Begriff benutzt und dann klemmt's halt manchmal. So, das ist ja so eine typische Situation, also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir einen Coach regelmäßig zur Reflexion irgendwie nutzen, sondern tatsächlich eher unter so einem Aspekt, es klemmt irgendwo. Was für Herausforderungen begegnest du denn in deiner neuen Rolle?
Also es sind zum Teil genau solche Beispiele, die wir jetzt ja gerade ein bisschen diskutiert haben. Man ist neu, entweder in der Kultur im Sinne von ein anderes Land, dann ist es aber offensichtlich, dann weiß man ja eigentlich jetzt, im Zweifelsfall sieht alles ganz anders aus. Dann ist einem ja jeden Tag bei jedem Schritt in die U-Bahn oder in den Supermarkt ganz bewusst, ich bin hier nicht zu Hause. Aber da sich dann reinzugrooven, das ist sicherlich die Herausforderung, wobei er dann eher für den Coachee, also dem zu helfen, sich da zurechtzufinden. Eine schwierige Situation als Coach finde ich, wenn Coaching, was ja eigentlich ein Luxusgut ist, also so habe ich es damals empfunden und so würde ich es auch immer sehen, dass es toll ist, wenn einem gestattet ist, sich mal einen Coach zu nehmen, kostet ja auch Geld, und an sich oder an seinem Wirkkreis oder so zu arbeiten. Es kommt ja selten, aber es kommt vor, dass das so ein bisschen fast als Strafe empfunden werden könnte, wenn man irgendwo jemanden sagt, Mensch, also ohne es direkt so zu sagen, weil man denkt, meine Güte, der Mensch, der kriegt es nicht hin, jetzt macht er halt mal ein Coaching, dann hat er es hoffentlich bald im Griff und wenn nicht, dann müssen wir da irgendwie andere Lösungen finden. Also wenn du mit dieser Vorspannung in ein Coaching gehst und schlimmstenfalls, und das merkt man ja in der Auftragsklärung, rucki-zucki, der Coachee gar nicht weiß, warum er da ist, dann ist doof. Also das ist dann aber eigentlich so eine Situation, wo man im Grunde auch gleich sagen kann, also bevor wir weitermachen, machen wir mal ein Dreiergespräch mit demjenigen, der dann vielleicht den Impuls zum Coaching gegeben hat und klärt die Situation. Also sonst kann man es lassen. Das macht sonst keinen Sinn.
Und da sind wir wieder fast ganz am Anfang, als du davon gesprochen hast, ohne Ziel, brauche ich eigentlich auch nicht loszulaufen. So, und das ist genau, ja.
Ja, und das gilt auch beim, genau beim Coaching auch. Es ist ja auch ein Prozess. Das ist ja nicht eine einmalige, heilsbringende Maßnahme, sondern auch das ist ja idealerweise über einen gewissen Zeitraum mit einem klaren Ziel, gegen das man dann eben sich immer wieder messen kann, orientieren kann und gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Mhm. Auch das kann ja sich mal in eine falsche Richtung entwickeln, aber dann kann man ja nachkorrigieren, wenn man am Anfang ein Ziel beschrieben hat.
Lasst uns langsam ausfaden. Ich finde dieses Thema Ziel ganz gut, weil unser Ziel war ja, in diesem Gespräch so ein bisschen über Führung etwas Neues zu erfahren. Vielleicht jetzt erstmal die Frage an dich, Frank. Du bist ja auch ganz viel über Führung sprechen. Das ist ja auch ein tägliches Thema für dich. Wie geht's dir? Hast du was mit aus dieser Sendung nehmen können aus dem Gespräch?
Ja, mir gibt das Gespräch Energie, weil letztlich, ich liebe so einen Austausch, ehrlicherweise. Ich habe eben auf die Uhr geguckt und dachte so, boah, echt schon rum? Och, nö, jetzt. Weil ich könnte noch so viele Fragen stellen und tatsächlich auch möglicherweise auch so ein bisschen ins Fachsimpel nochmal einsteigen. Aber da mir ja diese Auslandserfahrung fehlt, ist das, finde ich diesen Aspekt einfach auch nochmal so hervorhebenswert. Also wirklich gucke ehrlicherweise genau, in welcher Kultur du unterwegs bist. Mhm. Und das ist ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, eben nicht nur eine Auslandserfahrung, sondern es ist ja auch hier, haben wir unterschiedlichste Kulturen. Und ja, diesen Blick auf die Kultur zu werfen und zu gucken, wo bin ich denn in diesem Moment unterwegs und bin ich da mit dem, wie ich führen möchte, bin ich denn da passend oder ecke ich da an oder was ist gefordert, und damit einfach auch zu schauen irgendwie, wie kann ich passend meine Skills einfach auch anbringen und damit natürlich einen Blick auf die Kultur haben. So, und das ist so ein bisschen, das resoniert bei mir gerade nochmal so ein bisschen. Und ja, möglicherweise ist das dann nochmal die nächste Folge, die wir irgendwann machen. Aber das ist, weil da könnten wir locker nochmal die nächste halbe Stunde anschließen. Also insoweit, es geht gut, es resoniert, Ziel erreicht, ich hatte Spaß. Und genau. Wie ist es mit dir, Christian?
Mir geht's ähnlich. Ich finde es total schön zu hören, Thorsten, dass sich Führungskräfte auch über eine innovative Führung Gedanken machen. Ich finde deinen Führungsstil sehr, sehr angenehm, oder der hört sich sehr gut an. Und ich finde auch, das ist einer, den finde ich ganz, so möchte ich auch geführt werden tatsächlich. Ich fand das Thema auch mit dem international, mit dem Ausland ganz, ganz gut, weil ich merke das täglich. Ich arbeite in einem internationalen Konzern, habe täglich mit US-Kollegen zu tun. Und das ist einfach total unterschiedlich, was da kommt, wie man mit denen redet. Und wir haben auch ganz viele international organisierte Teams, also da sitzt jemand bei uns im Allgäu, wird aber geführt von jemandem in China, der wiederum geführt jemand von den USA, und was da immer so läuft und wie da die Entscheidungswege sind, und da kommen manchmal Ideen über den Teich rüber geschwappt, wo wir Deutschen sagen, wow, langsam, ganz langsam, das läuft bei uns im Allgäu aber ein bisschen anders. Und ich finde es aber toll, dass es da jetzt Menschen gibt wie du oder dass sich auch die Führungskräfte da Gedanken machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Thorsten, wie geht's dir so nach dem Gespräch, vielleicht nach der Reflexion von Frank und mir?
Ja, mir geht's super. Ich fand, das hat total Spaß gemacht. Mir ging es jetzt auch gerade so, dass ich gedacht habe, die Zeit ist aber schnell vergangen. Und ich fand auch eure Fragestellung halt wirklich gut, total relevant. Ich weiß, es ist für mich schon ein Leidenschaftsthema, das Thema Führung. Ich mag Menschen, und Führung hat ja nun ganz viel mit Menschen zu tun. Mhm. Und jeden Einzelnen und auch eine Gemeinschaft in einen Zustand zu bringen, wo man den Eindruck hat, man ist zufrieden und man ist wirksam, das ist halt so ein bisschen so mein Thema, ne? Und ich hatte den Eindruck, dass wir, ich hätte jetzt auch gerne noch länger weitergemacht, weil es einfach total Spaß macht, mit euch sich dazu auszutauschen. Das ist halt ein relevantes Unterfangen. Ich nehme sozusagen durch eure Fragestellung, reflektiere ich das ja auch nochmal alles, was ich so mir überlegt habe. Und das hilft mir auch natürlich immer weiter zu schärfen und zu sagen, guck mal, wo kannst du noch drauf achten? Wo hast du nochmal irgendwo einen blinden Fleck oder musst nochmal ein bisschen nachschärfen? Das war sehr schön für mich auch. Vielen Dank.
Dank dir. Und wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, so in, mit Blick auf die Zukunft so und auf Führung, so was würdest du dir wünschen? Was machen wir zukünftig in Bezug auf Führung anders, gelingender? Gibt es da was, wo du sagst, so, wenn wir da dran drehen, dann haben wir schon viel geschafft?
Ich glaube, jetzt ganz spontan, ich glaube, vielfach ist Führung ja auch noch Status und dann ein bisschen Eitelkeit. Und ich glaube, wenn es gelingt, diese Eitelkeit, die bei manchen eben mit dem Status verbunden ist, abzulegen und zu akzeptieren, dass man im Team sich auch gegenseitig beeinflussen kann, dann bringt das uns alle noch mal ein Stück weiter im Führungskontext. Soll nicht heißen, dass man komplett auf Führung verzichten sollte. Es braucht ja immer diesen, finde ich, moderierenden Prozess. Aber bitte ohne Eitelkeit, ohne Statusgehabe, dann, glaube ich, macht es allen noch viel mehr Spaß.
Das hört sich sehr gut an.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Thorsten, vielen Dank.
Ja, ich danke euch.
Genau, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Genau, und ja, freut euch auf die nächste Folge, wir kommen wieder und genau, vielleicht auch nochmal wieder mit Thorsten zur zweiten Halbzeit. Ja. Also. Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Denn heute schon morgen wäre. Thank you.